20 Jahre internationale Raumstation, die unwahrscheinlichste Maschine, die die Menschheit jemals gebaut hat, so unser Astronaut auf der internationalen Raumstation Alexander Gerst. Und hierzu begrüße ich Volker Schmid vom Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt, Teamleiter ISS. Und dann haben Sie noch eine ganze Reihe weiterer Funktionen. Können Sie unseren Hörern mal ganz kurz erklären, was dahinter sich verbirgt, was das alles ist?
Also ich bin einer der deutschen Delegierten im Exploration und Utilization Board der ESA. Das ist also ein Gremium, wo die ESA-Mitgliedstaaten über die Nutzung, über die wissenschaftliche Nutzung diskutieren und auch Entscheidungen vorbereiten. Also das ist eigentlich ein technisch-wissenschaftliches Gremium. Und dann habe ich natürlich die andere Funktion der Leitung des DLR-Teams, nämlich Horizons-Mission. Das ist sozusagen Mission Manager für den deutschen Anteil der Horizons-Mission. Und wenn man so will, der Mission Manager ist sozusagen der Architekt der deutschen Anteile an so einer Mission und leitet eben auch in dem gemeinsamen Team ESA-DLR den deutschen Teil.
Und das ist genau die Mission, die zurzeit läuft, nämlich mit unserem Alexander Gerst.
Genau.
Man sagt immer landläufig, da werden wissenschaftliche Experimente gemacht auf der Raumstation. Erstmal noch kurz einen kleinen Abriss zur Geschichte, denn 20 Jahre sind ins Land gegangen, eine ganz schön lange Zeit. Der Hauptanteil war der Aufbau mit dem Space Shuttle. Die haben die Teile zur Raumstation gebracht. Aber darüber hinaus wurden auch ab einem bestimmten Zeitpunkt diese, ich sag mal, Bauteile, also diese Raumstation, von Menschen besetzt. Die war ja nicht von heute auf morgen praktisch fertiggestellt. Das hat ja auch Zeit gebraucht.
Ja, das stimmt. Die Raumstation wurde eben vor 20 Jahren begonnen mit dem russischen Zarya-Modul, gefolgt von dem Unity-Knoten der USA und ist dann eben bis so ungefähr 2011, 12, also in vielen Ausbaustufen fertig gebaut worden. Und seit 2001 ist sie also permanent besetzt sozusagen und seit Mitte 2009 mit sechs Personen und Mitte 2011 mit sechs Personen und seit der Zeit läuft eigentlich die wissenschaftliche Nutzung. Das heißt natürlich nicht, dass vorher nicht Experimente gemacht worden sind. Also das erste deutsche Experiment ist zum Beispiel auch 2001 gelaufen, Plasmakristall-Experiment Nefedov. Zusammen mit Russland, also Deutschland war ziemlich früh halt auch da wissenschaftlich beteiligt. Seither sind über 2600 wissenschaftliche Experimente gelaufen. Das bedeutet eine Community oder eine Gemeinschaft von über 3.500 Wissenschaftlern aus über 100 Ländern dieser Erde. Also das ist doch eine ziemlich große Zahl an Wissenschaft, an Zusammenarbeit und das ist ein sehr großer Nutzen auch, den man jetzt nach der langen Zeit eben herausziehen kann in vielen, vielen wissenschaftlichen Disziplinen.
Kritiker werfen immer wieder den Geldanteil in die Waage, nämlich dass das Ganze viel zu teuer wäre, dass diese Experimente ganz einfach das nicht hergeben, um dieses Geld zu investieren. Was sagen Sie diesen Kritikern?
Ja, diese Position kann man innehaben. Ich sehe das anders. Die Raumstation hat einen sehr großen Nutzen, weil ich kann in diesem Labor Experimente tun, die ich auf der Erde in keinem Labor durchführen kann, aufgrund der besonderen Bedingungen. Zum Nutzen gibt es zwei Kosten-Nutzen-Analysen. Eine davon von PricewaterhouseCoopers zum Beispiel, die weist der Raumstation eine Rendite von 1 aus, also für jeden investierten Euro gibt es 1 Euro Rendite und also über die Programme. Und wenn man jetzt mal das sich vergegenwärtigt, unser Engagement auf der Raumstation, das ist für jeden Bundesbürger ungefähr eine gute Tasse Kaffee pro Jahr und da ist alles drin, Bodenbegleitprogramme, ISS, Astronauten in Europa oder in Deutschland eben und auch so eine Horizons-Mission im Übrigen. Und wenn wir schauen, was wäre denn die Alternative? Unbemannt oder praktisch robotisch geht nicht alles. Das ist ein hohes Risiko. Es sind in der Vergangenheit mehr robotische Missionen fehlgeschlagen wie astronautische. Also das ist relativ klar, sage ich mal. Und für mich liegt es in der Gemeinsamkeit. Also dass man mit Maschinen zusammen ein Team hat, ja, also robotisch und astronautisch. Der Nutzen ist vielschichtig. Von der Grundlagenforschung über Materialwissenschaften. Wir haben neue Materialien, zum Beispiel die Titanaluminide, die nach 20 Jahren Boden- und Raumfahrtforschung herausgekommen sind für neue Turbinen. Die gibt es bereits, die fliegen. Es gibt im biomedizinischen und humanphysiologischen Bereich zum Beispiel den Salzhaushalt, der ist auch 97 mit Reinhold Ewald begonnen worden, diese Untersuchung. Und da hat man auch nach 20 Jahren musste man die Lehrbücher umschreiben. Also mit doch klaren Indizien und Beweis, dass man hier neue Erkenntnisse gewinnt. Und das geht in vielen Belangen. AMS zum Beispiel, Antimaterie Spektrometer, das ist eine Maschine oder ein Messinstrument, ja, das seinesgleichen sucht. Da kann man den Trend der kosmologischen Entwicklung vielleicht verstehen, wenn wir noch ein paar Jahre messen, ja, so sagen die Experten. Also das ist doch sehr, sehr vielschichtig. Klimaforschung, Erdbeobachtung, Technologie, Weiterentwicklung, das ist ein ganz extremer Punkt. Wir haben zum Beispiel ja jetzt letzte Woche das erste Mal künstliche Intelligenz auf der ISS eingesetzt. Das ist eben eine sehr extreme Umgebung, wo man wirklich auch extreme Technologien prima austesten kann. Und ich habe mit der Raumstation ein Labor, eine Infrastruktur, sie ist da, sie ist investiert und jetzt nutzen wir sie in perfekter Weise eigentlich. Und ja, es ist die preiswerteste Alternative, um im All zu forschen im Moment. Das merken wir immer wieder, weil sonst wären wir zum Beispiel gar nicht in der Lage, für so eine Mission wie Horizons Experimente beizustellen in der Geschwindigkeit. Ja, wir haben also alles, was 2 Jahre, 2,5 Jahre praktisch in dieser Zeit zu realisieren ist, stellen wir dann bei und fliegen.
Nun ist sicherlich ein Großteil dieser Forschungsexperimente aus dem Bereich Universitäten. Wie sieht es eigentlich mit der Wirtschaft aus? Ist die Wirtschaft auch gut mit im Boot?
Also da ist natürlich noch ein bisschen Luft nach oben, würde ich mal sagen, auf jeden Fall. Wir haben aber erste Experimente auch dabei, die nicht institutionell sind. Wir haben ein Experimentverbund von der TU Dresden, da sind auch Betriebe und Unternehmen dabei, die gehen in Richtung Atemgasanalyse. Wir haben bei den Funktionstextilien ein Unternehmen oder ein Institut dabei, wo DLR praktisch keine Investitionen getätigt hat für ein Experiment. Wir haben ja das Simon-Experiment, da gibt es signifikante Anteile der Industriepartner hierbei. Also es ist schon erkennbar, und aber sicherlich ist da noch Luft nach oben. Die Industrie steht jetzt nicht Schlange, noch nicht. Da müssen wir sicherlich auch noch ein bisschen arbeiten, ja. Es gibt viele Möglichkeiten, auch Experimente oder Grundlagenforschung schnell zu realisieren. Zum Beispiel mit dem IceCubes, mit der IceCubes-Anlage, wo man dann innerhalb 4-5 Monaten sein Experiment durchführen kann in den 1-Liter-Würfeln, dieser One-Unit-Einheiten, auch in verschiedener Kombination. Also da ist sehr, sehr viel Flexibilität auch gegeben. Das wäre eine Möglichkeit für die Industrie, dort anzudocken.
Ist das nun bundesdeutsch spezifisch, dass die Wirtschaft da etwas hängt? Ich glaube, in den USA sieht das vielleicht doch ein bisschen anders aus.
Das stimmt. Dort läuft es sehr, sehr viel dynamischer. Da gibt es ja auch Überlegungen, ja, neben dem kommerziellen Raumtransport auch kommerzielle Module an die ISS zu bringen. Das wird man sicher abwarten müssen, was da in der Zukunft passiert. Ich meine, ohne staatliches Engagement wird es erstmal nicht gehen, das ist klar, weil es ist 70% Raumtransport, und Raumtransport ist eben keine preisgünstige Angelegenheit, und man muss eben diese Hürde erstmal überwinden, ja, um da hochzugehen und zu forschen. Aber es ist durchaus Potenzial, ja, vielleicht nicht für jeden Industriezweig, aber ich sehe da schon Riesenpotenzial, das noch gehoben werden muss.
Nun, die internationale Raumstation wird erstmal bis 2024 betrieben, aber man spricht auch darüber, dass sie weiter fortgesetzt wird bis zum Jahr 2028/29, und darüber hinaus soll es ja eventuell auch dann noch tiefer in den Raum gehen, also zum Beispiel zum Mond. Wie sehen Sie das?
Ja, also wichtig ist erstmal, dass wir, die Raumstation ist finanziell abgesichert in Europa bis 2024. Die anderen Mitgliedstaaten haben sich mehr oder weniger schon bereit erklärt, die bis 2028 zu nutzen. Ich bin relativ sicher, dass die noch viel, viel weiter läuft, wenn sie intakt bleibt. Und das macht ja auch Sinn. Warum sollen wir ein gut funktionierendes Labor abschalten? Jetzt, wo die Ernte da kommt im Bereich der Nutzung, im Bereich der Forschung, und ich sag mal, was da noch ansteht in den nächsten Jahren an Experimenten, das ist eine ganze Menge, gerade auch im ESA-Rahmen, auch vom DLR. Natürlich haben wir noch viele, viele Ideen, wie man die Forschung weiter betreiben kann und auch hochkarätige Experimente durchführen kann. Man kann nur sagen, ja, also das wird sicherlich weitergehen. Also ist meine persönliche Sicht, wir werden die Raumstationen sicherlich länger sehen. Ja. Dann gibt es natürlich Pläne Richtung Mond, das haben Sie angedeutet, Lunar Gateway, ja, da wird man sehen müssen, die Raumstation ist auch dafür ein Modell, um weiterzugehen. Ja. Wenn man also sich entschließt, zum Mond zu gehen, dann sollte man das gemeinsam tun. Und das ist eigentlich auch der größte Erfolg der internationalen Raumstation, dass man friedlich im All zusammenarbeitet. Und das ist ein tolles Modell, auch für die Zukunft, auch für die Erde übrigens. Also, und darum geht es ja letzten Endes. Wir gehen ja nicht zum Selbstzweck ins All, sondern für die Erde, für das Raumschiff Erde, für die Gesellschaft hier. Das ist extrem wichtig, das zu sagen, weil wir die Experimente sollen ja und die Raumfahrt soll ja den Menschen hier zugutekommen und das tut sie auch.
Zurzeit befindet sich ja Alexander Gerst auf der Internationalen Raumstation mit zwei Kollegen, eine Bürgerin aus den USA und ein Bürger aus Russland. Und darin zeigt sich schon wieder diese, wie Sie es erwähnt haben, länderübergreifende Kooperation und das eben auch man kann durchaus sagen, auch in Verstimmungen, die zurzeit existieren, politischen Verstimmungen. Unser Alexander wird nach Hause kommen in Kürze.
Ja, also Alexander Gerst, die sind im Moment zu dritt da oben, das stimmt. Er hat das Kommando und das läuft auch in einer Dreiergruppe oder mit einer Dreierbesatzung relativ gut. Das hat er mir selber gesagt vor einigen Tagen. Also das ist erstaunlich und toll. Wir sind relativ gut mit den Experimenten durch, also ich sag mal 95-98% der deutschen Experimente für Horizon sind erfolgreich abgeschlossen. Ja, er wird am 20. Dezember zurückkehren und wird dann von Kasachstan direkt nach Köln auch kommen in die medizinische Betreuung ins ENVIHAB und Weihnachten sicherlich zu Hause verbringen können und das freut uns natürlich und danach müssen wir weitersehen. Dann beginnt die sogenannte Post-Flight-Phase, also mit vielen Öffentlichkeitsterminen, mit Pressekonferenzen und sicherlich auch mit einer Aussprache mit den Wissenschaftlern, die an den Experimenten jetzt eben beteiligt sind. Und da freuen wir uns drauf. Oder nach der Mission ist vor der Mission. Wir sind dabei für Matthias Maurer sicherlich das eine oder andere schon zu überlegen und deswegen freuen wir uns jetzt erstmal, wenn Alex dann wohlbehalten zu Hause angekommen ist mit seinen anderen Kolleginnen und Kollegen und dann schauen wir nach vorne.
In diesem Sinne bedanke ich mich ganz herzlich bei Volker Schmidt vom Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt, Teamleiter Internationale Raumstation, Raumfahrtmanagement, also eine ganze Liste. Herzlichen Dank, dass Sie Zeit gefunden haben, uns einige Einblicke zu geben.
Ich danke Ihnen und Grüße nach Erfurt.